Stell dir vor, unser erstes Date. Mhm. Ich wäre ins Bad, wieder zurück, hätte eine Windel an. Du hättest dir durchaus das Spektakel angeschaut, oder?
Natürlich.
Ich auch. Was ist mit uns los, Matthias? Wir sind völlig gestört.
Wir sind Dirty Cooker.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavlitsch.
Folge 42.
What the fucks? Tag zusammen.
Tag.
Na, wie war deine Woche, Iris? Warst ganz schön viel am Fenster, hast ausgeschaut.
Ich habe zwei Dinge gemacht die Woche am Fenster.
Ach so.
Also, wir leben ja jetzt inzwischen in Berlin in einer sehr guten Gegend. Würdest du sagen, es ist eine gehobenere Gegend? Eigentlich schon, oder? Oder zumindest hier, wo wir wohnen, auf jeden Fall.
Ich habe in München studiert. Es gibt in Berlin keine gehobene Gegend, außer Grunewald. Das ist die einzige Gegend, die ein bisschen als gehoben gelten kann. Aber was in Berlin Mitte ist, das ist in München eher abgeranzt.
Aber guck mal, Matthias, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe die Nachbarn genauestens beobachtet in letzter Zeit. Ich weiß inzwischen, wer hat hier was mit wem. Was ist hier? Also, ich will hier keine Namen nennen. Ich weiß die Namen auch nicht.
Eben, wie willst du sie auch nennen?
Aber ich habe da viel beobachtet in letzter Zeit. Und was mir aufgefallen ist, ich habe den Code der Wohlhabenden noch nicht so ganz geknackt.
Nee, du hast schon drei Faktoren auf jeden Fall. Wasser aus Glasflaschen, Steppwesten. Was war das dritte?
Fünflagiges Toilettenpapier. Also ich war schon bei Reichen zu Hause und das war immer sehr vornehmes Toilettenpapier.
Okay.
Oder im Soho-Haus in Berlin, wenn du dort auf die Toilette gehst, dann gibt es auch immer diese dicken Papierhandtücher.
Ja, und die benutzt du für deinen Hintern?
Nein, aber da
die
weiß ich...
Die sind am Waschbecken, Iris, jetzt frage ich mich noch viel mehr. Gehst du in die einzelnen Parzellen oder setzt du dich ins Waschbecken?
Es gibt doch immer einen Assi in der Gegend, wo du wohnst. Also immer einen, der völlig aus der Reihe tanzt und wo alle Nachbarn Bescheid wissen. Das ist ein bisschen komisch, die Person, ne?
Und das bist du hier?
Ich bin's, ja. Es ist so schlimm, weil ich habe die ganze Zeit habe ich beobachtet und habe geguckt, okay, wer ist der Assi? Wer ist die schwierige Person hier?
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, hier haben ganz viele sehr extravagante Hüte.
Jetzt sag nicht, du hast vor, dir extravagante Hüte zu holen und sie in Kombi mit deiner Jogginghose dann zu tragen. Du glaubst doch nicht, dass du dann weniger auffällst hier. Du bist ja immer noch die aus der Reihe tanzt.
Oh, das wäre so gut. Das wäre richtig gut. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen online geguckt und hier in den Geschäften, wo ich einen extravaganten Hut kaufen könnte. Aber das ist so teuer. Ich kann mir das überhaupt gar nicht leisten. Und was ich immer noch nicht habe, ist eine Steppweste. Und dann habe ich auch gesehen, okay, lange Strickjacken. Richtig wichtig. Habe ich auch nicht.
Okay, du hast ja bald Geburtstag. Liebe Community, ihr wisst, was Iris sich wünscht. Extravagante Hüte, lange Strickjacken und Steppwesten.
Und dann haben die meistens noch einen kleinen Hund.
Also, einen kleinen Hund wünscht Iris sich auch. Da, willst du eine kleine Wunschliste einfach machen?
Nein, aber das ist wirklich, das ist total faszinierend. Die gehen gemeinsam mit ihren kleinen Hunden raus und lassen die miteinander spielen. Als ob das Kinder wären.
Du, ich habe eh bei ganz vielen Hundemenschen den Eindruck, dass das ein Kinderersatz ist. So wie die behandeln.
Die haben aber auch Kinder meistens. Also die haben beides. Das ist, Matthias, ich muss sagen, ich liebe Reiche. Ich liebe sie. Ich finde, ich liebe unsere Nachbarn. Und ich wäre so gern Teil davon.
Du kennst ihren Namen nicht.
Ich kenne die nicht.
Deine Strategie ist mies. Du musst dann doch die Namen kennen, wenn du dazugehören willst.
Die sind so nett. Die sind alle so nett. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Noch was?
Ja.
Du bist voller Eindrücke.
Ich bin voller Eindrücke, ich bin total fasziniert. Obwohl wir unsere Namen nicht kennen, ist es relativ intim hier. Also man sieht jeden...
Die haben eine extravagante Hüte und ansonsten nackt. Das ist schön intim hier.
Nein, aber wir sind alle zuvorkommend. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also man guckt immer so auf den anderen, ob alles irgendwie in Ordnung ist. Man nimmt die Päckchen an. Man ist so sehr darauf bedacht, dass man dem anderen keinen Stress verursacht. Also wir wissen alle voneinander, die hier wohnen, dass jeder von denen massiven Stress hat. Durch einen Job oder durch viele Kinder oder was weiß ich nicht was. Und wir achten so aufeinander.
Ja.
Und es ist so idyllisch. Wir sind in einer kompletten Idylle und ich komme da drauf nicht klar. Ich stehe den ganzen Tag mit meiner Jogginghose und mit meinen Tennissocken am Fenster und denke mir, boah, krass, die achten alle aufeinander. Die sind alle voll nett zueinander. Ich liebe es.
Okay.
Ich habe noch eine letzte Beobachtung.
Okay, hau raus.
Die Tauben in Berlin-Mitte sind wirklich nochmal anders als im Prenzlauer Berg und so. Also hier sind sie noch ein bisschen lifestyleiger. Die sehen alle verdammt.
Tragen auch Hüte.
Nein, aber die sind alle verdammt gepflegt und sehen gut aus. Jetzt zumindest hier bei uns da in der Ecke. Das ist auch wahnsinnig idyllisch. Die paaren sich die ganze Zeit.
Meinst du, da sind ein paar Influencer-Tauben auch dabei?
Vielleicht, ja. Okay, Matthias, lass uns über was Spannenderes als über unsere Woche reden. Wir haben Dingsbums-Bilder bekommen.
Sehr, ja, genau. Von der letzten Folge, als du Jesus Kreuzung statt Kreuzigung gesagt hast. Ja. Wir haben Kreuzungen, ein paar, mit zum Beispiel Jesus und Esel, der Jesel, das Jeselkind gesehen.
So gut.
Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ne? Du hast es ja so betont, dass das von Thomas Gottschalk moderiert wird.
Ja, das hast du gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt.
Für mich,
ne,
war das alles so, ja mein Gott, lass doch RTL ihre Events machen.
Ja, aber jetzt geh es doch mal durch.
Na klar.
Überleg dir das, wie absurd dieses Ding ist, dass wir eine Live-Kreuzigung mit Thomas Gottschalk uns im
Fernsehen haben. Und wie läuft das dann ab? Jesus aus Nazareth wettet. Das wäre, Obacht, es tagelang auf einem Holzbalken aushält und dazu als Hilfsmittel nur vier Nägel und einen Hammer braucht. Top, die Wette gilt.
Oh, bitte.
Und dann auch noch die Ruhrpott-Version von der Kreuzigung. Wieder. Ey, wenn das Ganze passiert wäre damals, im Jahre 0 oder im Jahre 33, aber halt im heutigen Ruhrpott, dann wäre doch diese Geschichte, die hätte doch nie über 2000 Jahre überlebt.
Hör mal.
Genau. Hör mal, hast du das gehört?
Der hat Kreislauf gehabt, du.
Aber was soll man machen?
Da hängt er einfach so rum, ne?
It is wie das. Ja. Das wäre keine große Geschichte geworden.
Ich bin sehr gespannt. Komm, wir gucken uns das dann an.
Ja.
Wenn wir schon die ganze Zeit so darüber ablästern, am Ende ist das wirklich das mega coole TV-Event oder so.
Und wir weinen, weil wir so gerührt sind.
Ey, auf gar keinen Fall.
Und sagen, Obacht, Kinder, Überleitung ins Thema, what the fuck?
Das Thema.
What the fucks?
WTFs, couple of what the fucks, kam als Vorschlag aus der Community.
Ja, weil das so ein Grundgefühl ist.
Genau, es ist das erste Mal irgendwie nicht so eine ganz konkrete Sache. Heute reden wir über Shitmoves, Manipulationen, Skandale oder so, sondern irgendwie, ja, ein Grundgefühl, wie du sagst.
Ich glaube, das ist ein neues Zeitalter.
Ja.
Wir hatten noch erst das Industriezeitalter.
Aha.
Angeblich sind wir ja jetzt im Informationszeitalter.
Wir sind im Desinformationszeitalter, habe ich auf den Eindruck.
Wir sind im What the fuck-Zeitalter.
Ja, okay, ja. Als das wird es eingehen in die Geschichte.
Würde ich sagen, so bezeichne ich unser Zeitalter momentan.
Aber hier ist das Ding. Ich schieb mal direkt vorne weg, was ich als Erkenntnis hatte, als ich jetzt über What the fuck nachgedacht habe. Ja?
Mhm.
Und zwar ist es, What the fuck ist ja ein Ausdruck von massiver Irritation, von Überrumpelung auch. So, und alles, worüber wir bisher schon gesprochen haben, ja, wenn man versucht, sich gegenseitig zu manipulieren, man hat halt eine hohe Erfolgschance, wenn man nicht einfach nur den eigentlichen Manipulationsmove macht, sondern hinzu noch eine solche Überrumpelung, eine solche Unverhältnismäßigkeit bringt, dass du, selbst wenn du normalerweise eine Strategie hättest, dich dagegen zu wehren, du bist einfach platt. Du bist einfach wie Chris Rock, der von Will Smith eine geballert bekommt, weil er einen, ja, zugegebenermaßen nicht so genialen Witz gemacht hat.
Nicht so genial, der war beschissen, der Witz. Aber hier, ganz kurz.
Ja?
Ich bin nicht dafür, dass man ihn schlagen soll.
Nein, diesmal nicht.
Diesmal nicht, nein.
Okay, ich möchte mich darüber unterhalten, ob uns das überhaupt aufgefallen wäre, dass dieser Witz beschissen war, wie du sagst, wenn er nicht eine dafür geballert bekommen hätte. Oder ob wir dann nicht gesagt hätten, ja, ein typischer Moderationswitz von diesen Shows. Also der sticht doch jetzt wirklich nicht aus der Reihe.
Findest du?
Ist doch ganz normaler Chris Rock Oscar-Moderationswitz.
Also, ich habe mir viele Gedanken über so Humor gemacht die Woche. Weil erst hat Oliver Pocher eine geknallt bekommen.
Ja.
Am gleichen Abend noch Chris Rock.
Ja.
Dann habe ich noch ein paar Sachen so gesehen im Fernsehen, wo ich mir die Woche gedacht habe, was ist das? Ist das jetzt wirklich Comedy oder was ist da los? Ne?
Ja.
Unabhängig davon, dass wir jetzt darüber reden können, wie sind die Feinheiten von einem Witz und was ist der Unterschied zwischen einem guten Comedian und einem schlechten Comedian, wann geht es einfach nur noch unter die Gürtellinie, habe ich mir einfach mal so Gedanken über unsere Zeit aktuell gemacht.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben gerade keinen Bock mehr auf abwertenden Humor.
Das stimmt zwar. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Und wir beide denken darüber auch nicht zum ersten Mal nach.
Nee, weil seit Jahren schon.
Und wir haben auch immer mal wieder Momente, in denen wir entweder aus unserer eigenen Perspektive oder bei Beobachtung von anderen Leuten, wenn die einen Witz machen, dass man sofort in dieses Nachdenken kommt, okay, ging der? War der okay? Weil ist es nachvollziehbar, dass es jetzt Leute gibt, die sich darüber wirklich aufregen und so?
Mhm.
Zurzeit bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, ist denn nicht die einzig sinnvolle Reaktion auf sowas, dass wir nur unsere Meinung äußern, hätten wir diesen Witz gemacht? Und dann kann man immer sagen, nein, okay, Thema abgehakt. Oder muss man darüber hinaus noch ausrasten und auf die Bühne gehen und Ohrfeigen verteilen?
Also ich finde, es war halt schon dumm von Will Smith, ne? Also, okay, zwei Sachen.
Ja.
Einerseits dumm von ihm, dass er ihm eine geknallt hat. Es wäre viel souveräner gewesen, wenn er ihm einfach deutlich seine Meinung gesagt hätte und gesagt hätte, was machst du ja eigentlich gerade für Witze? Und ist ja eigentlich klar, wie krank meine Frau ist und so. Das hätte eine andere Wucht gehabt, als jemandem eine zu ballern. Aber, jetzt komme ich zum Punkt Nummer zwei, in solchen Momenten erkennst du das gesamte Wertesystem eines Menschen.
Ja.
Du siehst bei Will Smith, ich habe richtig Probleme mit dem Namen. Will Smith. Oder
genau,
Will
Iris. Will Smith. Aber eigentlich, also das erste spricht man eher aus, also Will Smith. Das ist es. So heißt er.
Will
Smith. Nein, also Will Smith, bekannt auch als der Fressprinz auf Belarus. Okay, erzähl.
Also, da merkt man ja schon, der hat ein bisschen so ein Thema mit seiner Männlichkeit.
Mhm.
Da können wir ein riesen Themenfeld aufmachen, ne?
Wird auch.
Und weißt du was? Wir machen es nicht, weil es gibt schon tausend andere Podcasts, die es machen. Wir wissen alle, was wir jetzt alles dazu gesagt hätten. Gut ist.
Wobei ich eine Sache sagen muss, eine kleine.
Mhm.
Ich habe tatsächlich die Woche Videos gesehen von ausschließlich Männern, die es hinkriegen, ihre Meinung zum ganzen Ohrfeigenskandal bei den Oscars abzugeben und es zu framen als Schuld ist seine Frau. Dann graben sie in der Geschichte rum, was dahinter steckt und was die für eine toxische Beziehung haben und dass sie von ihm verlangt, dass er sie auf diese Weise verteidigt und so. Sie sei schuld.
Siehst du, Matthias, wieder ein Beweis, warum ich nicht für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bin?
What the fuck?
Sondern, dass die Frauen deutlich mehr verdienen und deutlich mehr in Führungspositionen sind und deutlich mehr die Herrschaft über das Internet haben.
Was? Ey, also pass auf, ich glaube, das ist ein super Moment, um hier einen Buzzer einzuführen, der in der heutigen Folge passiert. Und zwar... What the fuck? Der ist aus einigen Leuten aus der Community, die halt in ihren Sprachnachrichten oder sogar nur separat What the fuck geschickt haben. Und wir legen die übereinander. Du willst, dass Frauen besser verdienen als Männer?
Auf jeden Fall. Ey, fuck it mit Gleichberechtigung. Hallo, ich bin eine Frau. Ich möchte auf jeden Fall mehr verdienen. Und ich werde mich immer dafür einsetzen, dass Frauen viel mehr verdienen.
Mit welcher Argumentation? Was geht in dir vor? Was
ist los? Ich habe keine. Das ist toxische Weiblichkeit, ja? Ich werde jetzt genauso dumm argumentieren, wie ich das von manchen Typen kenne.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Du irritierst damit, mit dieser Unverschämtheit, das ist noch so ein Ding. Ne? Wir haben jetzt hier ein paar Begriffe, die wir, glaube ich, auch heute immer noch mal wieder sagen werden. What the fuck Momente, das löst what the fuck aus. Unverschämtheit, unbegründete Forderung.
What the fuck? Ja, aber ich glaube, weißt du, ich glaube, Frauen haben es falsch gemacht. Wir waren immer voll nett und haben immer gesagt, hey, komm, können wir bitte genauso verdienen, das wäre voll gut und so. Geht's vielleicht mit einer Quote oder hier oder da und wir müssen doch mal ein bisschen aufeinander aufpassen. Mhm. Ja, das kannst du vergessen, dann kommst du immer nur so minimal dran. Deswegen, ich bin dafür, dass wir deutlich mehr verdienen, ich will das Doppelte von den Männern verdienen. Und ich sag dir, so ist es doch auch immer bei den Gehaltsverhandlungen. Dann kommen wir langsam dahin, dass wir gleich verdienen. Weil wenn ich jetzt mit der Forderung ankomme, ich will das Doppelte verdienen wie ein Typ, dann werden sie am Ende sagen, okay, hey, ruhig, Madame. Du verdienst jetzt genauso. Und dann sage ich, na gut.
What the fuck?
Ich wollte aber eigentlich über Humor reden nochmal.
Mhm.
Mit Chris Rock und mit Oliver Pocher, da hast du es ja schon so, das sind so Comedians, die ziemlich abwertend sind.
Mhm.
Die gucken immer, was finden sie an dir, wo können sie dich verletzen.
Mhm.
Momentan ist ja auch so die Zeit, dass ich das Gefühl habe, alle bekriegen sich irgendwie.
Mhm.
Jeder hat so seine eigene Wertevorstellung und es ist kaum noch so ein Miteinandergefühl. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Leuten, die gerade jetzt im Comedy-Bereich arbeiten oder generell im kommunikativen Bereich, dass wir irgendwie schaffen, ein Miteinander wieder zu finden. Wir haben ja super viel Trash-TV im Fernsehen und wir haben auch öfter schon gesagt, hey komm, das ist scheiße, wenn man sich nur auf dieses Trash-TV fokussiert, weil du hast keinen richtig guten Nachwuchs daraus. Es geht nur darum, Leute fertig zu machen. Aber früher habe ich das nie so schlimm empfunden wie aktuell.
Und was glaubst du, woran das liegt, dass das aktuell schlimmer wird, als es mal war?
Weil ich ja nur noch sowas sehe. Guck doch mal, wenn du dir jetzt das Fernsehprogramm anschaust, ne? Und du willst mal coole Shows sehen oder irgendwas, was, ich sag mal, leichter ist, dann ist das voll schwierig, was zu finden, was dich gut unterhält und was nicht mit kompletter Abwertung zu tun hat. Das ist wirklich krass geworden.
Also ich sehe einen Grund darin, dass es ja leicht ist, gemeinsam über andere zu lachen. Das ist sehr einfach.
Ja, aber ich finde, man kann das auch machen, gemeinsam über andere zu lachen, wenn man ein bisschen feiner an die Sache rangeht.
So, und wenn du ein bisschen feiner an die Sache rangehst, dann ist es doch auch schon kein pures über jemanden Lachen mehr, sondern mit den Witzen, mit dem Humor, den du machst, streckst du gleichzeitig auch die Hand den Leuten aus, über die du vermeintlich lachst, sodass sie mitlachen können.
Exakt. Es geht um Empathie,
mhm,
und dass man ein bisschen genauer hinschaut. Ich versuche das mal mit dem Beispiel von Late Night Berlin die Woche zu machen.
Ah, diese Kurt Krömer-Sache?
Mhm.
Genau, dann gebe ich kurz den Hintergrund, weil sie es schon mal gemacht hatten, als er letztes Mal zu Gast war bei Late Night Berlin. Der Grundjoke, den sie haben mit ihm, ist, dass er in eine peinliche Situation dort im Live-Auftritt gerät, dass etwas über ihn veröffentlicht wird, das peinlich ist. Letztes Mal war es, dass er angeblich eine Fake-Beauty-Produkt, eine Creme, La Creme, verkauft.
Mhm.
Und dass sich alle darüber beschweren, weil die scheiße ist, weil die Inhaltsstoffe... Guck, wenn wir das erzählen, müssen wir ein bisschen lachen.
Das, ja, das ist, war das eigentlich ganz cool. Auch, ne? Das Interview, was Klaas dann die Woche mit Kurt hatte. Ich fand's richtig lustig.
So, genau. Scham. Diese Woche haben sie einen anderen Blickwinkel versucht, aber auch wieder. Es ging auch wieder darum, dass er sich jetzt schämt dafür, dass etwas über ihn veröffentlicht wird, was er lieber nicht wollte. Aber diesmal war es nichts, was er verbrochen hat.
Ja, sie haben eigentlich so einen RTL2-Beitrag gemacht von seiner Mutter, die zeigt, dass Kurt noch bei ihr wohnt. Und die haben halt alle Klischees genommen, die man nur nehmen könnte, um ein Bild von einem Versager zu zeigen.
Ja.
Also jemand, der alkoholkrank ist. Und dann dachte ich mir so, oh, also Kurt Krömer ist ja auch trocken, das weiß man ja offiziell. Hat auch für mich so ein Geschmäckle dann damit auch noch. Ich finde immer so Krankheiten, da muss man schon großen Feinsinn dafür haben, dass man das gut hinkriegt. Ne?
Mhm.
Mein Problem mit dieser Matz war, die ging ja irgendwie so 10 Minuten oder länger und es kam ein Detail auf das andere.
Und jedes dieser Details war wieder ein Beispiel für Dinge, für die man ja nichts kann. Also nicht wie, er macht eine Fake-Creme, die schädlich ist, sondern... Was kann er dafür, wenn das so wäre, ne? Das muss man, ich weiß nicht, wenn Leute das nicht gesehen haben, lass es uns dazu sagen. Natürlich war diese Frau, die als seine Mutter dort interviewt wurde, auch eine Schauspielerin, ne? Alles ein Fake-Beitrag. Aber der gemeint witzige Ansatz war, lasst uns alle Kurt Krömer auslachen, weil er Bettnässer ist, weil er alleine mit seiner Mutter Geburtstag feiert, weil er Überraschungseifiguren sammelt und so. Lauter Dinge, wo man doch weiß, hey, sowas gibt's. Es gibt Menschen, die als Erwachsene vielleicht noch ins Bett machen oder die Überraschungseifiguren sammeln.
Nee, aber guck mal, auch so Bettnässer,
ja,
ne, so Kinder.
Auch wenn es Kinder sind, ja, ja,
ja. Ja, Bettnässer ist ein falsches Wort, ne? Das sagt man gar nicht.
Sagt man nicht? Also.
Ich darf es sagen.
Dann sag du es.
Ich darf das sagen.
Ich
sag euch nicht, warum ich sagen darf, aber ich darf das sagen. Das macht man nämlich, wenn man traumatische Erlebnisse in der Kindheit hat.
Genau.
Ne? Wenn ein Elternteil gestorben ist.
Ja, genau.
Und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, hey, haben die irgendjemanden im Team? Weil ich kenne das nämlich aus der Uni. Mhm. Ich hatte in der Uni nur so andere Studenten, die aus sehr guten Verhältnissen kamen oder ja, auf jeden Fall nicht aus prekären Verhältnissen. Ne? Mhm. Und die haben keinen Zugang zu dieser Welt gehabt und die haben immer so mega abwertend darauf geguckt, wenn irgendwie jemand alkoholkrank war oder wenn psychische Probleme hinter irgendwas standen, dann habe ich mir immer gedacht, ey, hab doch mal ein bisschen mehr Feingefühl. Mhm. Und das macht ja auch guten Humor aus, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst und weißt, woher die Sachen kommen.
Ich glaube, wir können das hier auch als Einstieg nehmen, um mal darüber zu sprechen, dass man sehr viele What-the-fuck-Momente erlebt, wenn jemand einen Witz versucht, der einfach nicht geht in dem Moment, in dieser Situation. Ich habe ein Beispiel, wo ich es selber mal gemacht habe.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Ich liebe Jean Dujardin, seit ich ihn kenne. Ne, seit ich das.
Sag das nochmal.
Jean Dujardin.
Oh.
Seit ich The Artist gesehen habe.
Und auch bei 39,90.
Ja.
Er war fantastisch.
Und dann habe ich damals Filme entdeckt, die schon ein bisschen älter waren. Die heißen OSS 117.
Sag nochmal.
What the fuck? OSS 117. Das ist eine Komödie, eine Agentenkomödie. Er spielt einen französischen James Bond. Und ich habe eben damals zwei von diesen Filmen direkt nacheinander gesehen und ich habe mich totgelacht. Was ein James Bond-Charakter ja eigentlich sein müsste, wäre ein super fähiger, smarter, charmanter Womanizer. Gefährlich und so.
Mhm.
Er ist von all dem das Gegenteil, ohne es zu merken. Und vor allem im Bereich Womanizer, es ist jedes Mal völlig weird und es sind absolute What-the-fuck-Momente, was er mit Frauen macht, wie er, was er sagt. Und man kennt doch, das ist wirklich in jedem James-Bond-Film, irgendwo gibt es Reibereien, ja, eine Spannung auch zwischen einem Bond-Girl und James Bond, dass sie gegeneinander sind und sich dann halt trotzdem heiß finden. Und dort ist halt so das Rollenverhältnis umgedreht. Er ist derjenige, der dann halt zur Frau sagt, na gut, dann schlafe ich eben nicht mit dir. Das hat mich geschmissen. Ich fand den Witz wirklich witzig. Und ja, ich habe ihn halt...
Du hast es auch nachgemacht.
Ich habe diesen Witz mal nachgemacht. In einer Situation, die sich angeboten hat, kurz danach. Und der Witz kam halt nicht so, der war nicht so... Er war halt nicht so witzig, wie ich ihn empfunden habe.
Mhm.
Und ich musste ihn dann auch noch erklären. Ich musste sagen, ja, ich habe das, so wie ich sie jetzt gerade erklärt habe.
Ja.
Und das ist halt deplatzierte Witze.
Ja, das ist
insbesondere mit sexueller Anspielung drin. Die sind halt...
Okay, Matthias. Erstens, ich habe viele What-the-fuck-Momente aus meinem Leben. Jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Part des Podcasts.
Ja. Ach so.
Der erste Teil ist erstmal so, wir haben unseren Bildungsauftrag getan. Jetzt,
was?
Ja, jetzt wird's einfach niveaulos. Ja, ich habe gut...
Hey, nein, nein. Ich habe für alle, die denken, jetzt kommen nur noch Anekdoten, ich habe noch ein paar Erkenntnisse auch aus allen Sachen.
Ja, das kommt, dann kommt nachher wieder 5% Bildungsanteil. Jetzt kommen wir erstmal zum entertainenden Part.
Gut, ja. Gut.
Richtig gute Sprachnachrichten haben wir. Ja. Ja. Und ich habe auch noch mal in meinem Leben gestöbert. Mhm. Ich habe noch mal geguckt, auch in unserem Leben, ne? Mhm. Wow, me what the fuck Momente.
Jede Menge.
Ja, die werden wir auch noch jetzt erzählen. Aber ich würde sagen, lass doch mal mit so ein paar Sprachnachrichten aus der Community anfangen.
Okay, ich habe was für euch. Also, ich bin Fotografin und habe vor ein paar Jahren meine Hochzeit begleitet. Ich hatte eigentlich schon Feierabend und habe nur noch auf eine bestimmte Uhrzeit gewartet, um dann meine Fotobox abzubauen und mit nach Hause zu nehmen. Stand dann dort rum und unterhielt mich, ja, eigentlich recht nett, aber oberflächlich mit einem Gast, der aus Berlin kam. Und ohne, dass es auch irgendwie nur annähernd zu dem gepasst hätte, was wir gesprochen hatten, guckt er mich an und sagt, ich bin übrigens ein Dirty Fucker, wa? Und ich guck und sag, okay, was, wie bitte? Und er sagt, ja, ich bin ein Dirty Fucker. Und ich sag, okay. Ja, und guck so weg und denk, okay. Naja, und dann habe ich gedacht, aber was will er jetzt mir sagen? Und dann sage ich, okay, und was genau ist das und was möchtest du mir damit sagen? Und dann sagt er, ja, ich mag das mit Peitschen und so. Und ich sage, ha, okay.
Ja.
Mhm. Dann sind sie gut. Und guck so weg und denk, eieiei. Und er hatte mir vorher schon angeboten, ich helfe dir nachher beim Raustragen von der Fotobox. Und ich dachte, boah, jetzt muss ich aber gleich zusehen, dass ich hier Land gewinne. Und dann war ich aber doch ein bisschen neugierig und habe gesagt, okay, und bist du dann der, der gepeitscht wird oder bist du der, der peitscht? Und dann sagt er, nee, nee, ich bin schon der, der peitscht. Ja, und dann musste ich tatsächlich ein bisschen lachen und habe gesagt, okay, da hast du mich aber falsch eingeschätzt. Und da habe ich nachher zugesehen, als er auf Toilette war, dass ich schnell in Windeseile die Fotobox abgebaut habe und alles alleine rausgetragen habe.
Ich habe eine Frage, ne? Mhm. Wenn du so eine Story hörst, sagst du, boah, das ist voll verrückt? Also hast du schon sowas erlebt?
Ich entschuldige mich dann dafür. Doch, ich habe schon solche Sachen erlebt. Ich habe auch schon solche Sachen hier im Podcast erzählt. Wie jemand gesagt hat, ja, ich müsste dich einmal irrigiert sehen. Also,
ach, stimmt.
Das sind schon solche What-the-fuck-Geschichten, klar.
Ich habe auch ganz viele erlebt. Und auch so im Kiosk, wo der eine Typ seine Airbrush-Mappe dabei hatte.
Ja.
Und dann wollte der mich ja nackt malen. Hat dann gesagt, hey, setz dich dann mal auf das ein oder andere Motorrad.
Auf das ein oder andere? Ist
ja,
auch
ja.
Gut.
Und dann hätte der mich nackt gemalt.
Okay.
Mit Airbrush. Und hat er ein Portfolio dabei gehabt und hat gezeigt, was der schon alles so mit Airbrush hingekriegt hat.
Nur, wie alt war er?
Ja, bestimmt über 40, 50 oder so.
Und du?
Ich war weit unter 18. Ja.
Was heißt weit unter 18? Du warst 7 oder wie alt?
Nee, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich 16 war oder 14 oder so. Aber sowas sehr, sehr oft erlebt habe früher.
Wir haben ziemlich viele solcher Nachrichten. Komm, wir machen noch eine in die Richtung.
Hallöchen. Ich habe da ein bisschen Material für euren Podcast mit What the Fuck-Momenten. Mein What the Fuck-Moment war tatsächlich letztes Jahr ein Date mit, oder beziehungsweise drei Dates mit demselben Typen. Das erste Date und das zweite Date lief echt tipptopp. Wir waren was essen, war schicke Atmosphäre, war alles tipptopp, wirklich, hat vom Charakter super zu mir gepasst, vom Humor, von der Offenheit und so weiter. Das dritte Date war dann bei ihm zu Hause, er hat dann für uns gekocht gehabt, auch total süß, und nach dem Essen sind wir dann auf dem Sofa gelandet, haben einen Film angeschaut, und dann der Klassiker, man knutscht ein bisschen und so, und irgendwann steht der auf, wie von einer Tarantel gestochen, rennt ins Badezimmer und ich dachte nur, was ist denn jetzt los? Dann kommt er nach 5 Minuten wieder. Er hat dann eine Windel angehabt, eine Babymütze und einen Schnuller. Und ich dachte nur so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und hab ihn dann erstmal ausgelacht. Und ja, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass er das gar nicht witzig findet und es auch kein Scherz von ihm war oder wie auch immer. Und ja, so schnell habe ich noch nie meine Handtasche gepackt und bin dann abgehauen. Also das war, ja, das war der freakigste Moment, den ich tatsächlich, oder mein What-the-fuck-Moment tatsächlich, dass ich jemals mit Dates hatte. Also leck mich am Arsch, ein Typ mit einer Windel, ey.
Du hast das Baby einfach allein gelassen.
Habe ich mir auch gedacht, wie kann man das Baby nur alleine lassen? Das kann doch gar nicht auf sich Acht geben.
Ey, die Geschichte wird wirklich besser dadurch, dass vorher zwei Dates tipptopp waren.
Mhm.
Wenn das einfach nur, wie jetzt bei der Geschichte davor, bei der Hochzeit, wenn irgendein Fremder plötzlich sagt, ja, ich bin ein Dirty Fucker, ne? Oder ich war mal auf einer Party, da ist einer rumgelaufen, der hat wirklich Frauen eine Visitenkarte verteilt, wo halt drauf stand, bin ein Sklave, suche eine Herrin. Wenn das passiert und es ist halt so prompt, klar, es ist ein bisschen what the fuck, aber es ist auch, ja, also wir haben ja keine Erwartungen aufgebaut, wie wir sind zueinander. Also sowas passiert. Wir haben hier in Berlin auch schon Nackte gesehen. Einen Nackten, der einfach irgendwo auf der Straße rumgelaufen ist.
Der nackt Bahn fährt, das ist lebensgefährlich.
Das auch, aber wir haben auch einen gesehen, der sein Auto gesucht und dann gefunden hat. Und wir haben uns gefragt, wo hatte er den Autoschlüssel?
Ja.
Okay, aber wir kennen die Person nicht. Also, what the fuck, bleibt in Maßen. Aber wenn wir schon aufgebaut haben, so ein Bild vom anderen, oh, das geht in eine gute Richtung und ich mag die Person. Und was ich von ihr als nächstes erwarte, ist was Gutes. Und dann ist das Gute, dass erwartet wird, dass du in Windel reinkommst. Das ist schon, also das bildet eine sogenannte Fallhöhe.
Wie hättest du reagiert? Stell dir vor, unser erstes Date.
Mhm.
Ich werde ins Bad, wieder zurück, hätte eine Windel an.
Mhm.
Was hättest du gemacht?
Ich wäre erstmal hip Babynahrung einkaufen gegangen.
Du hättest dir durchaus das Spektakel angeschaut,
natürlich,
oder?
Natürlich.
Ich auch. Was ist mit uns los, Matthias? Wir sind völlig gestört.
Wir sind Dirty Cooker. Wir gucken uns halt alles an, so.
Ja, aber ich habe mir so gedacht, Mensch, warum hat die denn die Sachen gepackt im besten Moment? Jetzt ist Primetime. Ja?
Ja.
Jetzt ist was zu erzählen. Aber vielleicht hat sie auch recht. Und es ist wirklich eine ordentliche Red Flag gewesen und man sollte dann auch gehen, wenn man merkt, das ist ja nicht mein Ding.
Ich glaube auch, wenn man sofort weiß, ist nicht mein Ding, dann tschüss.
Mhm.
Bei der Fotografin auf der Hochzeit war es ja auch das.
Ich kenne das überwiegend nur von Männern, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ob ich das überwiegend von Männern kenne.
Ja.
Dass sie, zum Beispiel jetzt so eine Situation, dass er nicht erstmal ein paar Wochen oder Monate wartet, um nicht eine komplette Irritation auszulösen, sondern dass man da jemanden erstmal feinfühlig langsam hinführt und sagt, ja, wie stehst du eigentlich zu Windeln? Und dass man sich vielleicht dann zusammen mal irgendwie Windeln kaufen geht oder so. Weißt du, so erstmal so damit anfängt, ne?
Ja.
Nee, wie sie es ja erzählt. Er hat das ganz abrupt gemacht. Und dieses unsensible Konfrontieren kenne ich auch aus meinem Leben, aus anderen Geschichten so. Ich frage mich dann immer, was ist das? Ist das ein massives Selbstbewusstsein, dass der andere das jetzt schon gut findet?
Nein, wir waren jetzt zwar damals nicht dabei, aber ich sag ganz klar nein.
Aber
bei dem Typen, der sagt, ich bin ein Dirty Fucker, vielleicht schon eher, dass der sich sehr wohl dabei fühlt. Aber sie hat das beschrieben mit dem mit der Windel, wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen. Das erzählt mir überhaupt nicht, dass er das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, so, ich zeig dir jetzt einfach mal meine Seite hier.
Mhm.
Mein Eindruck ist, das Gegenteil, er kreist, auch wenn du das Wort unsensibel sagst, der ist überhaupt nicht mit ihr beschäftigt, was in ihr vorgehen könnte und so, sondern mit sich, mit seiner hohen Nervosität, mit seinem Trieb. Ich will jetzt diese Fantasie ausleben. Mache ich das? Traue ich mich nicht? Das ist es auf den Punkt gebracht. Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Und dann sagst du, komm, jetzt oder nie. Ich lebe doch nur einmal. Ich muss das jetzt ausprobieren. Merkst du, diese ganzen Sachen, die haben ja gar nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Du bist mit dir und deinem Trieb und deiner Vorstellung beschäftigt. Will ich das? Ich mach das jetzt.
Es ist so weit entfernt von meinem Denken, ne? Ich kann mich da nicht reinfühlen.
Hast du das bei harmloseren Sachen, wenn du deine eigenen Impulse spürst und ihnen aber nicht folgst? Das muss ja jetzt nicht sein, dass du jemanden mit irgendeiner Perversion konfrontierst. Aber hast du noch nie deinen Impuls beobachtet, ob du, keine Ahnung, jetzt mal laut schreist in der Menge? Oder?
Ich habe das gar nicht. Ich glaube, bei mir ist genau das andere, also das Gegenteil ist bei mir mega extrem. Ich komme in den Raum rein und ich spüre diesen Raum sofort.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, ich spüre dann mehr die anderen als mich selbst.
Ah ja.
Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich super gut Situationen einschätzen kann.
Mhm.
Also ich habe eine echt hohe Trefferquote auch so im Nachgang, dass ich dann immer schon merke, wenn bei einem Meeting was strange war, dann ganz oft, guck mal, wie oft das schon war, Matthias, dass ich dir 6-7 Monate im Voraus gesagt habe, da passiert irgendwann mal das und das. Und dann ist das passiert. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich so diese Räume und Menschen, ich kann das richtig spüren.
Ja.
Und deswegen wüsste ich, ich hätte das dann schon gespürt, dass sie das jetzt vielleicht überrumpeln würde.
Mhm.
Und ich bin da ganz vorsichtig und ich habe auch nie das Bedürfnis, ich glaube, ich bin nicht triebgesteuert. Ich bin's nicht.
Was bist du dann gesteuert?
Man denkt das gar nicht, aber ich bin richtig so, so mit dem Kopf. Also.
Man denkt das gar nicht?
Ja, es
warum
ist halt,
nicht?
Da, man denkt vielleicht schon so ein bisschen emotionaler und so. Aber bin ich gar nicht. Ich bin sehr analytisch.
Ja.
Ich wäge Situationen ab, ich mache mir viele Gedanken, ich schlafe über Dinge und so. Das ist gar nicht, ich habe gar nicht diese, ich bin nicht impulsiv. Wenig.
Das
sehr
ist
wenig.
Richtig, das kann ich bestätigen. Selten.
Und das ist ja was Impulsives, was er gemacht hat, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Frage an dich, was du glaubst, was hinter dem What-the-fuck-Verhalten von jemand anderem steckt.
Okay.
Zu meiner Arbeit bei Arouse gehört ja auch Community-Management für manche Marken. Und es gibt da eine Marke, da bin ich, also wer Community-Management nicht kennt, das heißt ganz kurz erzählt, dass ich auch Privatnachrichten für diese Marke dann beantworte. Ja, in der Regel sind es Fragen zum Produkt oder so. Und manchmal hat man eine Marke, bei der man lustig und schlagfertig und so mit den Leuten sprechen kann. Von so einem Fall spreche ich. Irgendein User, wahrscheinlich ein Teenager, schickt mir irgendein Meme und schreibt dazu 20 Mal den Buchstaben R. Und ich lese das als, keine Ahnung, der Mensch, der mir das schickt, findet dieses Meme geil und macht rrrr. Und ich fand das Meme ist nicht mein Humor gewesen, keine Ahnung. Ich habe einfach nur rrrr erwidert und gedacht, okay, fertig. Und ich merke nur durch die Nachrichtentöne, die kommen, ne, so, oh, okay, Feuer gefangen, da kommt noch ein Meme und wieder rrrr, noch ein Meme, rrrr. So, oh, okay, ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Account, mache andere Sachen, schaue 6 Stunden später, es sind 800 oder mehr Nachrichten von dieser einen Person eingegangen, immer abwechselnd ein Meme und rrr. Und während ich gucke, kommen weitere. Die hat 6 Stunden am Stück Meme geschickt.
What?
Das sind doch keine Impulse mehr, wenn du das 6 Stunden machst.
War das ein Bot?
Das habe ich mich dann auch gefragt, aber ich habe auch nicht mehr geantwortet, weil ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass es ein Bot ist, weil dann hat es auch aufgehört halt, aber nach Stunden. Okay. Es steht nicht im Verhältnis. Mhm. Aufzuhören nach 5 Minuten kann ich nachvollziehen, du hast halt kurz einen Spleen.
Mhm.
Aufzuhören nach Wochen, okay, es war ein Bot. Aber aufzuhören nach 6 Stunden,
ja, das ist wirklich
komisch.
Das
war ein komischer Mensch.
Das ist wirklich komisch. Also, manchmal hat man viel Zeit.
6 Stunden.
Hm. Vielleicht war das ein Ausdauertraining. So ein KGB-Ausdauertraining.
Ja.
Ich habe früher auch mit meinen Freundinnen immer Scheiße gemacht, ne? Wir haben,
aber so lang?
Nee, so lang nicht. Das ist es, was du sagst. Wir haben halt in der Telefonzelle.
Hm.
Ey, ohne Scheiß, Matthias, ich bin Generation Telefonzelle.
Ja, ich auch. Es gab eine Telefonzelle im Internat. Und ich habe von dort auch aus das Radio angerufen zum Beispiel und Musikwünsche extra falsch ausgesprochen. Das fanden wir so lustig.
Ja, wir haben bei den Shampoo-Herstellern angerufen und haben gefragt, wie man sich richtig die Haare wäscht. Und haben uns das erklären lassen.
Ja, habt ihr noch richtig was gelernt dabei, ne?
Ja.
Du, vielleicht ist es ein Generationenunterschied. Das, was wir damals mit nicht so viel Konzentration, Hingabe und Ausdauer gemacht haben, ist in der heutigen Generation, die können das als Meditationsersatz über viele Stunden, möglicherweise Tage hinweg machen.
Ey, am Ende war der bei TikTok live oder so, ne? Und
das
hat
dann
gesagt, okay, hey, ich mach das jetzt, ich mach das 6 Stunden lang. Das ist ja auch das Weirde, wenn du auf TikTok live bist, wenn du dann siehst, was die Leute für seltsame Sachen machen. Eischälen. Stundenlang.
Wer das von euch noch nicht gesehen hat, ne? Wenn man das Leuten erzählt, die noch nie auf TikTok und live sich angeschaut haben, was da für What the fuck am Laufenden kommt. Leute haben eine Challenge, ein rohes Ei zu schälen, so dass die Haut intakt bleibt, aber die Kalkschale außen drum abgeht.
Mhm. What the fuck? Ich gebe es zu, ich habe es auch mir mal angeschaut. Aber jetzt kann ich es nicht mehr schauen, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich bin so mein Berliner Leben durchgegangen.
Ja.
und habe mich gefragt, was war mein größter What-the-fuck-Moment in Berlin? Neben dem Nackten, den ich fotografiert habe, und es hat keinen anderen interessiert, dass er gerade nackt ist und der da einfach sein Bierchen vor der Agentur getrunken hat und so weiter. Da könnte man jetzt schon sagen, boah, das war ja was, ne? Nee, das war ein ganz normaler Berliner Montag. Ja. Ne? Mein größter What-the-fuck-Moment war, als ich zum Chiropraktiker gegangen bin. Ich hatte mal so Verspannungen, so dass ich so ein Kribbeln im Bein hatte, weil ich mich irgendwie ganz komisch im Rücken verrenkt habe. Und dann habe ich halt geguckt, ob ich irgendeinen guten Chiropraktiker finde. Ich sag nicht, wie der heißt. Ich sag nicht, welcher Stadtteil.
Hast du dir auch eh nicht gemerkt, wie der heißt?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja, also. Ich bin dahin und es war schon in so einem Hinterhof und er war so ganz mysteriös von seinem Auftreten. Dann dachte ich mir so, das ist also hier so ein Berliner Chiropraktiker. Und dann hat er mir ganz tief in die Augen geschaut und hat dann so gesagt, womit kann ich dir helfen? Und ich war so ganz, ja, ich habe das jetzt so mit dem Bein und dem Rücken und so. Er meint, es ist gar kein Problem, er kann sich darum kümmern. Und er guckt sich das gleich alles an und auch, wo vielleicht woanders in meinem Körper noch etwas ist.
Genau.
Dann habe ich von mir aus gefragt, wie machen wir das denn mit der Bezahlung? Kann ich hier mit Karte zahlen? Und dann hat er gemeint, nee, es geht nur bar. Und da habe ich gemeint, oh Mist, dann muss ich jetzt echt nochmal schnell zur Bank oder wir machen nochmal einen neuen Termin, weil ich habe kein Bargeld dabei. Und dann hat er mir ganz tief in die Augen geschaut, hat gemeint, nein Iris, wir machen das heute. Ich weiß, du kommst und wirst bezahlen. Und dann saß ich schon so da, dachte mir, okay. Werbung. Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So willst du eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich zweimal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCoupleOff, alles groß geschrieben, HFCoupleOff. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Und dann habe ich gemeint, nee, ich gehe schnell, mir ist es voll unangenehm. Dann hat er gemeint, ja, ich weiß, du bist so ein Mensch. Dir ist es unangenehm, du möchtest es nicht. Aber ich weiß, dass du spätestens morgen wieder hier sein wirst und dass du mir dann das Geld gibst. Was auch der Fall war, habe ich dann so gemacht. So, und dann ging die Behandlung los. Er hat erstmal angefangen, mir sehr tief in die Augen zu schauen.
Schon wieder?
Ja, ich habe mich auf die Liege gelegt und sein Gesicht kam sehr, sehr nah an mein Gesicht. Aber er hat nicht versucht, mich anzubaggern. Also es geht nicht in diese Richtung, ne? Und hat dann gemeint, hast du schon mal Tigerbalsam benutzt? Und da habe ich gemeint, ja, nee, eigentlich nicht so. Und hat er gemeint, ich habe Froschgift da. Und ich meinte, will ich nicht haben. Und dann hat er so gesagt, ja, wenn ich dir jetzt das Froschgift in die Augen tröpfle, dann wirst du eine ganz neue, andere Sehkraft bekommen. Und das wird sich in deinen Körper, das wirst du im Körper spüren. Und ich meinte, nee, du, mit Drogen oder irgendwelchen Giften oder so, ich bin da leider nicht so offen dafür. Mhm. Hat er das auch verstanden, hat gemeint, es ist gar kein Problem. Dann hat er angefangen rumzuknacksen, was echt gut war. Mhm. Das hat er wirklich drauf gehabt. Und dann hat er mir erzählt, dass er gerade krebskranke Patienten bei sich hat und dass die eine ganz besondere Erfahrung dadurch erleben, indem er Bondage bei ihnen anwendet.
Naja.
Und meinte dann, ob ich nicht Lust hätte, dass er Bondage mit mir macht. Und ich meinte, nee, du. Und hatte auch so ein bisschen, ich hatte nicht wirklich Angst vor ihm. Mhm. Irgendwie hat er mir auch Sicherheit gegeben, aber ich habe mir gedacht, nee. Also Bondage ist jetzt genau das, was ich nicht brauche.
Ja, genau das. Die eine Sache.
Nee, ich will mich eher frei fühlen. Ja. Und ich fühle mich schon in meinem Körper gebondaged.
Ja.
Dass ich mich nicht mehr gerade richtig bewegen kann, weil ja. ich so verknackst bin. Und währenddessen hat er halt weitergemacht und hat halt alles geknackst und so und ist dann noch eine Stufe weitergegangen und hat dann gemeint, pass auf, das machen wir nicht heute, das können wir aber beim nächsten Mal machen. Ich habe Ayahuasca da. What the
fuck? Ey, das ist so absurd. Das klingt fast, also dadurch auch, dass du mit einem ganz anderen Problem hingegangen bist. Stell dir vor, das machst du beim Friseur. Ich hätte gern nur die Spitzen geschnitten. Ja, können wir machen. Wie wäre es mit Bondage und Ayahuasca und Froschgift? Es ist so random, irgendwelche anderen Sachen.
Aber ich glaube, Matthias, der hilft wirklich den Leuten damit. Weil er hat ja auch Nein akzeptiert. Ist ja nicht so, dass er dann versucht hat, mich zu überreden.
Nee, genau, damit du das nächste Mal wiederkommst und dann auch niemandem Bescheid sagst, wo du hingehst, weil das alles so ein bisschen was Anzügliches hat und du machst das heimlich und für dich. Mhm. Und dann entpuppt er sich als so ein halbes Höxter-Ehepärchen und entführt dich und gibt dir Drogen und was
auch immer. Nein, nein. Es gab eine krasse Sache. Ja. Der hat an meinem Rücken dann so rumgetastet, ne? Mhm. Und dann meinte er auf einmal, sag mal, hast du eine Herzoperation gehabt? Hast du was mit dem Herzen gehabt? Und ich habe ja keine Narbe, es war ja alles bei mir minimal. Invasiv, genau. Und das konnte der ja nicht wissen.
Und konnte er, weil er an deinen Beinen war vielleicht? Weil darüber ging es ja über die Leiste.
Nee, ja? Der hat es ja auch nicht sehen können. Ich war ja nicht nackt oder so. Der hat das am Rücken, hat er das getastet. Und ich habe da eine sehr verspannte Stelle. Und dann hat er gesagt, ich kann das nicht knacksen. Das geht nicht. Das ist so fest, das kannst du nicht wegmachen. Und da hat er gemeint, da liegt ein Trauma. Das wird noch dauern. Du musst da rangehen. Und deswegen kam er mit Ayahuasca an. Hat gesagt, wenn ich Ayahuasca nehmen würde.
Ja, dann jetzt, da ist es natürlich naheliegend. Ja, ja. Jetzt dann Ayahuasca.
Dass mir das helfen würde.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee.
Weil What the fuck?
Nee, ich habe gesagt, das ist nicht so gut fürs Herz. Ah. Und habe gemeint, ich glaube, so diese ganzen Sachen wie Froschgift und so, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Und auch mit Ayahuasca, es geht ja so ein bisschen auf den Kreislauf.
Da ist ja auch was dran, Iris. Und jetzt hier mit Verantwortung für unsere, wer weiß, ob sie überhaupt zuhören, unsere unter 18-Jährigen, 10 und 11 und Vincent von letzter Folge. Falls sie uns bei dieser Folge What the Fucks überhaupt zuhören, Iris ist ein gutes Beispiel. Du gehst super verantwortungsvoll mit all diesen Themen um. Nimmst keine Drogen, probierst sie auch nicht aus.
Mm-mm.
Warum sollte man auch?
Alle, die damals mit mir angefangen haben, in die Schule zu gehen und so, und die dann so Sachen genommen haben,
ja.
Die sind leider nicht so gut gealtert. Wirklich, zu 100%.
Ja, bei mir genauso.
Aber ich will noch eine Ergänzung dazu sagen. Ich habe auch Leute kennengelernt.
Ein paar Drogen gehen.
Ja, tatsächlich. Ah. Also zum Beispiel, das geht jetzt voll tief, ne? Aber es gibt zum Beispiel Schizophrene.
Oh ja.
Da hilft LSD.
Ja.
Und das wird in der Schweiz gerade sogar in der Klinik ausprobiert und so. Also mir geht's eher darum, wenn ich hier so gegen Drogen abhate, dann will ich nie die Leute verletzen, die in irgendeiner Form durch psychische Krankheiten oder weil es ihrer Krankheit an sich hilft, dass sie dann sowas nehmen.
Verstehe ich. Aber ich glaube auch, da musst du dir nicht so einen Kopf machen, weil du hast nicht dagegen abgehatet. Du hast
ich hate schon ab. Ich krieg das Kotzen, wenn die Leute irgendwie voll die Drogen hier nehmen. Und in Berlin ist das echt krass, Matthias. Ja, da denke ich mir ganz oft, what the fuck, Leute. Das ist hier, ihr nehmt das wie Süßigkeiten.
Okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, du hast es davor nicht getan. Du hast davor eigentlich
jetzt habe ich abgehatet.
Jetzt hast du abgehatet.
Jetzt gehen wir zum nächsten Thema.
Alles klar. Hast du bei deiner Sammlung von What the Fuck-Momenten die Beispiele mit drin, wo wir Anfragen bekommen haben? Wir bekommen auch ziemlich viele What the Fuck-Anfragen für die Agentur. Die letzte, die richtig absurd war, ich glaube, das musst du erzählen, weil du hast dann den Call auch übernommen, der erstmal nur mit einem Einzeiler angefragt wurde, wollen einen Dreh mit Boris Becker machen, können wir einen Call machen.
Genau.
So, und dann hast du mit denen gesprochen.
Das war ja erstmal schon ein erster kleiner What-the-fuck-Moment, ja. Weil normalerweise ist es immer so, wenn man angefragt wird, dann kriegt man wirklich schon ein schönes Anschreiben. Meistens ist dann erstmal, man muss auch einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen.
So ein NDA, Non-Disclosure Agreement.
Und dann kriegt man so ein Briefing, dann wird man so eingeleitet und dann heißt es hier dies und jenes. Das war wirklich nur ein Satz. Mhm. Und dann sind wir in den Call reingegangen. Und das ist jetzt schon einige Wochen her. Das ist jetzt nicht während dieser Zeit passiert. Und da hieß es, wie schnell könnt ihr drehen? Und dann dachten wir schon so, warum ist denn da jetzt so ein Druck so dahinter? Ne?
Ja.
Und dann meinte er, ja, Boris Becker muss wahrscheinlich in den Knast. Und das war so verrückt, weil das war ja noch bevor das in der Presse war.
Ja.
Und da dachte ich mir, ist das jetzt versteckte Kamera? Werden wir hier gerade komplett verarscht, dass wir irgendwas drehen sollen? Und man zeichnet unsere Reaktion auf. Und ich war ganz nüchtern, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn dieser Zoom-Call, weil der hat den Zoom-Call auch noch aufgezeichnet, war ich ganz souverän, ruhig reagiert, habe gemeint, das ist kein Problem. Wir können schnell... Wir können schnell drehen. Und es war einfach komplett absurd. Und wir können leider nicht sagen jetzt, was das für ein Kunde und für ein Spot und so weiter war, weil wir werden es jetzt nicht umsetzen. Und man weiß es ja jetzt auch in der Presse, dass er eventuell für mehrere Jahre in den Knast geht.
Deswegen hat er auch so viele Werbungen angenommen.
Oh, kannst du dich noch erinnern, Matthias, wir hatten noch mal so eine andere Anfrage.
Die sprechende Klotür?
Ja!
Mega. Aber auch wieder was du erlebt hattest und mir dann erzählt hast. Das war noch nicht mal mit einer Mail vorab, sondern du wurdest angerufen.
Da hatte einer angerufen, hat gemeint, er ist Fernsehautor gewesen, hat schon viele Konzepte umgesetzt, er hat unsere Agentur entdeckt und hat halt auch sehr viele Empfehlungen bekommen und möchte jetzt mit uns zusammenarbeiten und das wird ein Riesenerfolg für uns.
Ja.
Und dann dachte ich mir schon, okay, sehr selbstbewusst, ne, wird ein Riesenerfolg für uns. Und dann meinte er, pass auf, ich habe das Konzept, wir gehen in die Innenstadt und machen eine Installation, eine sprechende Klotür. Und stell dir diese Sensation vor, die Leute gehen auf die Toilette und dann spricht die Klotür mit dir. Und das filmen wir filmen das alles ab.
Das habe ich ja gar nicht mehr so bewusst in Erinnerung, dieses Detail, wir filmen das ab. Der wollte Leute auf dem Klo filmen? Ich glaube, ihm ging es nur darum. Der wollte mit uns zusammen Leute auf dem Klo filmen. Das war schon der ganze Gedanke dahinter.
Das war völlig irre.
Was soll denn eine Klotür sagen? What the fuck?
Er hat gemeint, die ist dann richtig laut und dann können das auch alle in der Stadt mithören. Und dann
oh, da hat aber jemand vietnamesisch gegessen. Was sagt denn eine Klotür? Was gibt's denn da zu sagen? Ich verstehe es nicht.
Ich finde das Konzept gerade richtig gut.
Oh. Und was hast du gesagt?
Ich überleg's mir.
Jetzt weiß man, was man davon zu halten hat, wenn du sagst, ich überleg's mir.
Das stimmt.
Willst du mich heiraten?
Ich überleg's mir. Nein, ich habe schon Ja gesagt.
Ja, das stimmt.
Ich mach mal die nächste Sprachnachricht.
Mein What-the-fuck-Moment ist einfach gerade, dass ich total besoffen bin. Juhu!
Juhu!
Das war's schon?
Ja.
Ja gut, Prost.
Die nächste.
Iris, ich hatte gerade tatsächlich so einen richtigen WTF-Moment. Ich war gerade in meiner Küche und habe Selbstgespräche geführt, natürlich auf Englisch. Macht man immer so. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich nur so richtig gut Englisch rede, wenn ich so tue, als hätte ich einen britischen Akzent. Wieso ist das so? Warum wechsle ich da direkt meine Persönlichkeit? Kannst du mir das erklären? Kann mir das irgendjemand erklären? What the fuck?
Das war Andy von unserem Discord-Server. Und sie hat mir dann noch eine Sprachnachricht mit ihrem englischen Akzent geschickt.
Lass hören.
I just wanna give you a little impression of what that sounds like. I've been talking to my friends, you know, my gang from the Discord-Server. Judith hates it when I talk like that. She absolutely hates it. And I promised her to come get her next Tuesday. And I'm gonna throw a bottle of water directly into her face. Because she doesn't appreciate my British accent. How's that? That makes me feel really shitty, all right? I'm gonna sob for
for the rest of the day. I'm gonna spend my day crying, weeping and sobbing. Because that honestly hurt my feelings. I don't know how to recover.
Ey, das ist voll gut. Das ist
tatsächlich sehr gut, ja. Hört uns vielleicht irgendjemand zu, der oder die wirklich native British ist. Ich habe nämlich so ein bisschen den Eindruck von dem, was ich an Akzent kenne und kann und so, dass das, ich meine, Großbritannien ist ja auch ein ganzes Land, so wie Deutschland. Wir haben ja auch verschiedene Regionen mit verschiedenen Dialekten und dass das hier ein Konglomerat aus all den Dialekten zusammengewürfelt ist, dass das so ähnlich ist, als würde man im Deutschen sowas sagen wie Servus, grüß dich, ich bin nicht. Nü, ich wollte nur mal moin moin sagen, nicht. Hajo, bis denn, gell? Tschüss, Mignon.
Mir fällt gerade auf, dass das alles so dörflich klingt.
Ja.
Und ich weiß nicht, so das Britische klingt irgendwie so.
Ja, es gibt da schon auch dörflich. Du kennst doch Carl Pilkington. Mhm. Den
verstehe ich halt nicht.
Ja, genau. Aber das klingt doch schon, dein Gefühl, du sagst immer, du fühlst den ganzen Raum.
Ja.
Fühlst du nicht auch etwas weniger Metropol?
Ich fühle Dorf bei ihm, ja. Und ich fühle auch eine Sprache, die ich nicht verstehe. Ja. Finde ich ganz schwierig. Ich kann auch Schottisch nicht so gut verstehen.
Ja.
Das interessiert jetzt aber auch gerade keinen. Nee,
stimmt. Ja. Völlig egal. Aber ich habe zu der Sache noch was zu erzählen, weil ich finde, Andy hat recht damit, was sie da sagt. Ich habe mein Erlebnis gemacht, ich habe doch mal erzählt, dass ich Hypnose gelernt habe. Und das auch das erste Mal, als ich es ausprobiert habe, nachdem ich es gelernt habe. Weil im Kurs, wenn man sich da gegenseitig hypnotisiert, dann ist doch klar, dass das irgendwie funktioniert. Man ist ja total hilfsbereit miteinander. Ich war also unmittelbar nach dem Kurs erstmal noch nicht so richtig voller Selbstvertrauen, dass das schon klappen wird, wenn ich das mal einsetzen will. Und hatte eine erste Gelegenheit in einer kleinen Gruppe von jungen Leuten, bei denen ich Schauspielunterricht gegeben habe. Und dann habe ich halt Hypnose ausprobiert mit denen. Und auch vorher denen nicht erklärt, wie sie sich verhalten sollen oder so. Und ich kannte sie ja auch noch als Schauspiellehrer und habe deswegen gewusst, wie sie sind, wenn sie was spielen. Also ich wusste, dass sie mir nichts vorspielen, weil da waren sie unglaubwürdiger als bei dem, was dann passiert ist. Das hat wirklich geklappt. Und dann habe ich halt auch gleich sogenannte starke Effekte ausprobiert. Ja, also Sachen ausprobiert, die ein bisschen wie den eigenen Namen vergessen oder eine Zahl nicht mehr sagen können. Wenn ich dann frage, wie viel ist 2 plus 2, dass dann wirklich als Antwort, ich glaube, 5 kommt.
Mhm.
Und das hat mich selber so geflasht, dass das gerade funktioniert. Und einer dieser starken Effekte war, ich habe einen dann gefragt, in welchem Fach in der Schule bist du schlecht? Englisch. Und dann habe ich ihn hypnotisiert, dass er jetzt Englisch sprechen kann und dass er nichts anderes, also dass für ihn Deutsch direkt Englisch ist, dass er alles immer direkt ins Englische übersetzt. Der hat mit einem richtig, so ähnlich wie Andy gerade, nur mit einem geringeren Wortschatz, aber sehr posch geantwortet. War völlig krass für mich.
Kannst du das nicht mal mit mir machen? Ich lese ja so oft auch englische Zeitungen.
Mhm.
So solche Wörter wie Neuropsychologist. Jetzt kann ich's.
Ja.
Aber wie oft musste ich dieses Wort üben, bis ich es aussprechen konnte? Ich glaube 20 Mal. Kannst du das nicht mit mir machen? Ich möchte auch posch klingen.
Alles klar, machen wir. Und dann kann ich dazu auch noch was erzählen zum Thema What the fuck mit Hypnose. Also, dass wir jetzt hier nicht nur die ulkigen Anekdoten auspacken, sondern auch ein bisschen, ja.
Achtung, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Jetzt kommt wieder 5% Bildungsauftrag unseres Couple of Podcasts.
Ach, es ist eigentlich auch nur ein Fun Fact. Wenn man jemanden hypnotisiert, dann ist eine ganz hilfreiche Sache, dass man das Bewusstsein, das ja quasi im Weg steht bei dieser Kommunikation, die eigentlich ins Unterbewusstsein dringen will, dass man dieses Bewusstsein verwirrt durch kleine What-the-fuck-Äußerungen. Das Bewusstsein versucht ja zu verfolgen und Sinn zu begreifen aus dem, was gesagt wird. Dass du dich entspannen sollst, dass jetzt runtergezählt wird und mit jeder Zahl du tiefer sinkst und so weiter. Das Bewusstsein verfolgt das und macht sich einen Reim daraus und sagt, ah ja, okay, ja, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt klappen wird und so. Und dann sprichst du völlig aus dem Nichts über eine Katze oder wirst halt gefragt, nochmal kurz geweckt, mittendrin kurz geweckt und gefragt, was hast du denn heute Morgen gegessen? Und du fängst an nachzudenken und während du nachdenkst, ist direkt wieder Schlaf. Solche Sachen. Mhm. Diese What-the-fuck-Verwirrungen, man nennt es auch fraktionieren, dass man diesen Weg runter in die tiefere und tiefere Trance immer wieder fraktioniert, also bricht und jemanden verwirrt, weil das Bewusstsein überfordert und es leichter macht, ins Unterbewusstsein zu sprechen.
Machen das auch die schlimmen Leute auf Twitter? Ist das so eine Art Fraktionieren, wenn die dann mit ihren komischen Aussagen mich komplett aus der Fassung bringen?
Ja, ich glaube, wir haben eine Debattenkultur zurzeit, bei der es sehr leicht passiert, dass Leute aber wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, aber schon mit so einem gelernten Erfolgsmuster, wenn sie in eine Ecke gedrängt werden oder wenn offensichtlich ist, dass ihre Position ganz klar im Unrecht ist, dass sie halt Red Herrings bringen. Dass sie dann irgendwelche Nebenschauplätze aufmachen, irgendetwas Verwirrendes sagen, was vermeintlich mit dem Thema zu tun hat oder ein Gegenargument ist. Mhm. Und deine Aufgabe ist es dann, zu sagen, What the fuck? Das hat doch nichts mit meiner eigentlichen Aussage zu tun.
Ich merke das gerade, ich mache Twitter auf, ne? Mhm. Und alle sind nur, what the fuck, wie konnte die Person das und das schreiben? Und ich will schon gar nicht mehr die Namen nennen von diesen Personen, die jetzt momentan jeden Tag auf Twitter trenden. Mhm. Und ich denke mir, hört doch auf, euch über die Person zu echauffieren, weil das ist das Futter.
Ja.
Und wenn du halt aufhörst, dann man muss ja genau der Person dann das entgegensetzen. Wenn die laut ist, dann musst du sie leise machen, indem du ihr keine Plattform gibst, dieser Person.
Ja.
Damit du dem keine Plattform gibst.
Damit du keine Plattform
mit dem. Den sollst du nicht geben, den Personen. Okay, wir gehen nächste Sprachnachricht.
Hallo Iris, hallo Matthias. Ja, mein What the fuck-Moment hatte ich tatsächlich letztens erst, weil mein Vater, der fliegt Gleitschirm und er hat in seiner Gleitschirmgruppe da so einen Typ, der ist so ein bisschen Querdenker und Verschwörungstheoretiker und so. Und der hat ihm letztens eine 10-Minuten-Sprachnachricht geschickt, dass er ja jetzt rausgefunden hätte, dass wir durch die Impfung alle gechippt worden wären. Er nennt das immer so schön nicht geimpft, sondern gepiekst. Er hat sich eine App runtergeladen, die heißt Find My Bluetooth. Und er meint, er wäre jetzt gerade auf der Fähre, weil er ist nach Spanien geflüchtet, weil er nicht geimpft werden will und ist gerade auf der Fähre und ist dann durch die Gänge gegangen. Und immer, wenn jemand gepiekst ist, an ihm vorbeigelaufen ist, hätte der Bluetooth-Finder ausgeschlagen. Und das wäre der Beweis, dass wir alle gechippt worden wären. Wir könnten es ja mal selber testen.
Wie brillant ist so eine App? Warum zur Hölle haben wir die nicht entwickelt? Das ist wahrscheinlich einfach zu programmieren. Wir würden von jedem 15 oder 20 Euro abzwacken. Zack, Multimillionär.
Und das ist dann auch noch wahrscheinlich einfach nur so ein Random-Ding.
Das ist random, auf jeden Fall.
Es gibt ein Experiment, Darren Brown, der macht das mit einem Haufen Probanden, dass er die in einen Raum schickt. Und Menschen sind einfach Sinnsucher. Wir suchen immer in allem den Sinnzusammenhang. Und darum geht es in diesem Experiment. Eigentlich steht groß und fett über der Tür von dem Raum, in dem sie dann alle sind: Ihr könnt den Raum nach exakt 60 Minuten verlassen. So ungefähr habe ich es in Erinnerung. Ist jetzt wurscht, wenn es nicht genau ist. Ja? So, und dann sind da lauter Gegenstände in dem Raum. Und immer wenn die damit was machen, springt an einem Counter oben eine Zahl an. Und das sieht dann so aus, als ob Punkte gesammelt würden. Und die denken, fangen an, sich gegenseitig zu sagen, oh, wir müssen Punkte sammeln. Wie kriegt man Punkte? Oh, indem man mit den Gegenständen etwas macht, das man noch nie gemacht hat. Ach, guck mal, jetzt mache ich da, oh, neuer Punkt, jetzt gab's keinen mehr. Die fangen an, überall Sinn hineinzulesen. Und vergessen, dass da einfach nur stand, nach 60 Minuten ist das Experiment fertig und ihr könnt gehen. Wie sind die Punkte wirklich entstanden? Nebenan war ein Aquarium und da war ein Fisch drin und jedes Mal, wenn der von einer Hälfte in die andere Hälfte geschwommen ist, gab es einen Punkt. Mhm. Hatte null mit dem Verhalten der Probanden im Raum zu tun.
Ey, ich habe das doch auch in vielen Bereichen, wo ich dann immer einen Sinn suche und mir denke, ja, wenn ich mich jetzt so verhalte, zum Beispiel, neulich hat mich jemand nach so einem großen Projekt gefragt, was demnächst sein würde. Und dann habe ich das nicht erzählt, weil ich dachte, wenn ich das jetzt erzähle, dann
verhext du es.
Genau.
Ja.
So ist ja auch ganz viel Spirituelles immer da.
Ja.
Dass man denkt, okay, da gibt es schon eine Mechanik, wie man sich zu verhalten hat, damit das ja nicht irgendwie passiert. Deswegen, ich will, auch wenn Leute so querdenken oder Verschwörungstheorien glauben, dann will ich mich eigentlich nie über die stellen und sagen, oh, wie kannst du das denn alles nur glauben?
Nö, Iris, du willst ihnen nur eine App für 15 Euro verkaufen, die nichts tut.
Ich bin da sehr empathisch.
Ja, empathisch und profitorientiert, Iris, genau.
Es gab eine Sache, die du mir diese Woche erzählt hast und ich will, dass du die unbedingt im Podcast erzählst, weil ich die so gut finde. Der Trololo-Song.
Oh, ja, den kennen, glaube ich, wirklich fast alle. Das ist dieses Lied. Die Geschichte hinter diesem Song ist eine richtige What-the-fuck-Geschichte. Es gab nämlich mal eigentlich Text zu diesem Song. 1976 in der Sowjetunion. Und der Text hat erzählt von einem John und einer Mary, glaube ich, und erzählt aus der Perspektive von John, ich reite auf dem Hengst nach Hause und da strickt meine Mary Wollsocken für mich. Und die Sowjets, deswegen ist es sehr aktuell, weil ja auch jetzt gerade in Russland es verboten ist, vom Krieg zu sprechen und du kannst dafür in den Knast gehen und so. Damals war die Stimmung ähnlich. Dieser Song wurde so genau unter die Lupe genommen, weil das so amerikafreundlich war mit John und Mary und Reiten auf dem Hengst. Wir haben das alles als Cowboy und Propaganda pro Amerika interpretiert, dass sie ihm ein Wort ums andere angekreidet und gesagt haben, das kannst du nicht singen, so kannst du es nicht singen. Woraufhin er mit dem Song aufgetreten ist im Fernsehen dann, vorher auch gesagt hat, ich passe es an, ja, ich achte darauf und dann hat kein einziges Wort mehr. Er hat den ganzen Song nur noch mit Trollololo, nur noch mit Trollolo performt. Dann ist der Song in Vergessenheit geraten und jetzt im Internetzeitalter ausgegraben worden und er ist berühmt. Später Ruhm für den Trollolo-Mann.
Ich habe mir Medizin-Stunden-Versionen angehört auf YouTube.
Ja.
Jetzt weiß ich auch, warum ich mich mit diesem Song so verbunden fühle.
Deswegen, weil es ja so eine subversive Anti-Haltung ist.
Ja,
ne?
Voll. Ja.
Fazit aus dieser Folge, wenn What the Fuck-Verhalten uns gegenüber an den Tag gelegt wird, weil man wahnsinnig unverhältnismäßig, unverschämt, auch vielleicht impuls- oder triebgesteuert pervers uns gegenüber ist, dann ist diese Art von ziemlich coolem, subversivem, lockeren und humorvollen Verhalten eine sehr gute Antwort.
Das stimmt.
Kommen wir zum Outro. Du hast dir was fürs Outro überlegt, ne?
Ich habe mir die besten What the fuck psychologischen Facts rausgesucht.
Ja.
Und jetzt habe ich so ein paar und die will ich dir erzählen.
Ich bin gespannt. Oh, ich gebe dir eine X-Faktor-artige Musik drunter und es ist immer...
Sie glauben, diese Geschichte ist wahr?
Genau.
Also, wusstest du, wenn wir einen Plan B haben, dass wir uns dann nicht mehr so sehr auf Plan A fokussieren? Also wir denken dann, ach ja, wenn Plan A nicht funktioniert, wir haben ja halt noch Plan B.
Das klingt plausibel. Hast du einen Plan B?
Ich habe immer einen Plan B.
Ja, dann klappt nichts, was du machst.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Weil das hat die University of Pennsylvania rausgefunden. Aha. Die haben so Testgruppen gehabt. Und die Testgruppe, die nur Plan A hatte, die haben besser bestanden als die Testgruppe, die einen Plan A und einen Plan B hatte. Die konnten sich dann nicht mehr richtig fokussieren.
Ja, nächster Fakt.
Man sagt ja immer, so Bonding entsteht, wenn man gemeinsam in der Raucherecke ist oder wenn man, weiß ich nicht, ne, so Gesellschaftsaktivitäten zusammen macht.
Nicht zu verwechseln mit Bondage entsteht, wenn man mit Rückenschmerzen zum Chiropraktiker geht. Ja. Okay, Bonding. Mhm.
Ich habe ein neues Bonding-Ding. Mhm. Gemeinsam gähnen.
Oh ja.
Also man sagt ja auch immer, das kennt man ja schon,
ja,
dass man sich sympathisch findet.
Wenn man sich ansteckt.
Und jetzt kann man das auch manipulativ benutzen. Also wenn ihr in einem Raum seid und ihr seid in einem Meeting, dann gähnt mit, weil dann denkt die andere Person, oh, ich werde gemocht.
Ach so, ich habe gerade gedacht, das macht Sinn. Okay, ich habe gedacht, du willst den Tipp geben, dann gähnt initiativ. Die kriegen alle Ärger, dass sie in den Meetings dauernd rumgähnen. Okay, verstehe.
Dann habe ich gelesen, und das hat mich erschreckt, weil das stimmt, das fühle ich auch. Wir brauchen 5 positive Erfahrungen, um eine schlechte Erfahrung wegzumachen.
Das ist genauso wie mit den Bewertungen für unseren Podcast. Wir brauchen sehr viele positive Bewertungen, um die... Gibt es überhaupt? Ja, es gibt negative, ne?
Ja, klar, nachdem ich das auf Facebook mal gepostet hatte, ja, hat die ganze Werbebranche erstmal auf einen Stern geklickt.
Richtig. Also, um das auszugleichen, bitte gebt uns positive Kommentare, 5 Sterne, liked und teilt diesen Podcast. Schickt ihn Leuten, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Das hilft uns wirklich. Habe ich zu früh das jetzt gesagt oder hattest du noch mehr Outro-Geschichten?
Nee, das hat perfekt gepasst und okay. So. Die sollen auch noch, Matthias, haben wir noch gelernt, den Podcast abonnieren. Sag das nochmal.
Es hilft uns auch, wenn für jeden, der uns entfolgt, 5 Folgen. Also, abonniert unseren Podcast.
Ja, irgendwie kommt man dann höher in die Charts.
Ja, stimmt. Und dann wird es ein Selbstläufer.
Dann fand ich das voll interessant.
Ach, es geht doch weiter, okay.
Es geht weiter, dass wir Menschen das in uns haben, dass wir meistens versuchen, einen Gefallen zurückzugeben. Also, wenn mir jemand einen Gefallen getan hat, dann will ich dem anderen auch einen Gefallen machen. Dann habe ich mir auch gedacht, wenn das schon jetzt nicht mehr in der Gesellschaft so wirklich in den Leuten mehr so drin ist, ne, dass sie gerne einen Gefallen machen, dann macht es doch wenigstens manipulativ. Weil dann könnte man wieder eine Gesellschaft starten, wo wir alle uns gegenseitig mal wieder einen Gefallen tun.
Ey, ich verstehe kein bisschen. Was ist was ist die Idee? Dass wir jetzt rumgehen und den Leuten einen Gefallen tun?
Matthias, du hast vollkommen recht. Danke für dein konstruktives Feedback.
What the fuck?
Also das war eine sehr schöne Folge, fand ich heute. Ich habe das heute genossen. Und ich finde es schön, dass ihr uns zuhört und wollt einfach mal Danke sagen. Ich mag euch echt sehr.
Geht mir genauso.
Tschüss.
Tschüss.